Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu min ash-shaytanir rajim.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 21. März 2025, gleich dem 1. Farvardin 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Ali, Friede sei mit ihm. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran. Namen Gottes. Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer Sendung Mit uns durch Iran, in der wir unsere Reise durch Gilan fortsetzen. Wir haben uns in der Provinzhauptstadt Rasht und in der Natur der Provinz umgesehen und werden heute in die Hafenstadt Bandar-Anzali weiterziehen. Bandar-Anzali ist der wichtigste Hafen im Norden Irans, umgeben von drei Seiten von Meer und der Lagune. Der Hafen, etwas 40 Kilometer groß, liegt im südwestlichen Teil des Kaspischen Meeres und etwa 35 Kilometer entfernt von der Provinzhauptstadt Rasht und 380 Kilometer von der Hauptstadt Teheran. Das Klima wird vom Kaspischen Meer und vom Waldgebirge Elbors beeinflusst und ein feuchtes und gemäßigtes Klima. Der Golf von Anzali ist ein sicherer Ort, wo Schiffe anlegen können, Fischerei und Handel mit Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres betrieben wird. So hat sich die gesamte Hafenanlage entwickelt und ist zu einem wichtigen Hafen im Norden Irans aufgestiegen. Bandar-Anzali steht in Verbindung mit einigen Ländern in Zentralasien. Sie liegt auch den Ballungszentren sowie Handels- und Industriegebieten in Iran nahe und ist daher von Bedeutung. Der Hafen steht natürlich über den Wolga-Donau-Kanal und dem Schwarzen Meer mit anderen Häfen im Norden des Kaspischen Meeres und in europäischen Ländern in Verbindung. Bandar-Anzali wurde daher auch das Tor nach Europa genannt. Die Bewohner sind hauptsächlich Fischer, Landwirte und Handwerker. Es wird Reis angebaut und Seidenraupen gezüchtet. Im Handwerk werden hauptsächlich Fischereinetze und Strohmatten angefertigt. Auch das Holzhandwerk bildet einen beachtlichen Teil der Tätigkeit in dieser Region. Bandar-Anzali ist schließlich ein wichtiges Zentrum für den Bootsbau. Zu den sehenswürdigen Orten von Anzali zählen das Militärmuseum Mian Poste, das in einem Palast angelegt ist, der Uhrturm, der Kai und das Menar oder der Leuchtturm. Unter den Kultur- und Ausbildungszentren erfreut sich die Maritime Fakultät großen Ruhms. Der Mian Poste Palast wurde 1923 auf den Resten des Khoshtariar Palastes errichtet. 11 Räume, ein großer Empfangssaal und eine anmutige Fassade prägen den Palast. Zurzeit wird der Palast als Militärmuseum genutzt. Dort sind unterschiedliche kalte und warme Waffen aus der Zeit der Safawiden bis heute ausgestellt. Das Gebäude selbst ist schon ein Museum der Kunst und Kultur an sich. Der Uhrturm befindet sich auf einem Platz hinter dem Sepah Bazar, Anzali Platz. Er wurde 1850 gebaut, ist 28 Meter hoch und gleicht einem Seeleuchtturm, von dem die Küstenregion und die See überblickt werden. Der Turm wurde unter dem Katscharenkönig Nasiruddin Shah und von Khosrow Khan Gurji, dem damaligen Verwalter, gebaut, um Seeleuten eine Hilfe zu sein. Der Turm wurde mit Öl bedient. 1928 wurde der Turm restauriert. Dabei installierte man eine Uhr, die in alle vier Richtungen ging. 1990 wurde die Uhr ausgetauscht und funktioniert heute einwandfrei. Die Lagune von Anzali ist eine wahre Touristenattraktion in der Region. Die ruhige und anmutige Natur, der Schilf- und Wasserblumen, der Vogelgesang, die umliegenden Dörfer und kleinen Inseln verleihen diesem Gebiet besondere Schönheit. In der Lagune fließt das Wasser von Flüssen, Quellen und Regenwasser. Da es nicht bewegt, nennt man dieses Gewässer eine Lagune. Etwa 6% der Erdoberfläche besteht aus Lagunen. Im Vergleich zu anderen Gewässern ist das ein relativ geringster Teil. Da sie sich aber mitten auf dem Festland befinden, sind sie für die Umwelt ungeheuer wichtig. Sie regulieren die klimatischen Bedingungen und Überschwemmungen, verhindern die Erosion, schützt die Artenvielfalt, speist die Untergrundgewässer und bietet Vögeln einen Lebensraum und vieles mehr.
Schilfrohr bedeckt den Grund der Lagune. Es sind eigentlich Wiesen und seichte Gewässer, die saisonbedingt überflutet werden. Das Gesetz verbietet hier die Jagd, Fischerei, Abholzen und andere Aktivitäten, die der Umwelt schaden. Der östliche Teil der Lagune ist weitgehend mit Schilf bedeckt. Der westliche und zentrale Teil jedoch sind Gewässer. Die Lagune von Bandar Anzali ist in der internationalen Liste der Lagunen von der Ramsar-Konvention im Norden Irans verzeichnet worden. Die Konvention von 1970 ist die wichtigste internationale Regelung zum Schutz der Lagunen. Die unterzeichnenden Länder verpflichten sich zur Zusammenarbeit, um ihre wertvollen Lagunen zu pflegen. Die Anzali-Lagune ist national und international aus unterschiedlichen Blickwinkeln bedeutend. Das betrifft die ökologischen Aspekte, die Rolle bei der Geografie und den sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Gegebenheiten in der Region. In der Region um die Lagune haben sich immer wieder menschliche Gesellschaften gebildet, die hier ihren Lebensunterhalt gewonnen haben. Sie war seit jeher ein geeigneter Ort für Fischerei und Fischzucht. Die Pflanzen aus dieser Region wurden immer als Viehfutter verwertet. Die seltene und malerische Naturlandschaft strahlt stets eine starke Anziehungskraft auf Besucher aus. Wissenschaftlich ist die Lagune in Anzali für Botanik, Zoologie und Umwelt von ungemeiner Bedeutung. Forscher sehen die Region als ein natürliches und kostenloses Labor. Die Gewässer, die mit dem Meer verbunden sind, bieten Fischen den Rückzugsort, wo sie ihre Eier legen. Fische sind ohnehin eine Haupternährungsquelle der Bewohner dieser Region und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Dabei handelt es sich um Zugfische, den Caspium cutum oder nach dem Volksmund der weiße Fisch und den Zander, die nur in bestimmten Zeiten auftauchen und hier nur Eier legen und dann wieder zurück ins Meer schwimmen. Andere Fischarten wie Karpfen und Hechte leben in der Lagune. Die Lagune ist ein besonders wichtiger Lebensraum für verschiedene Zugvögel. Dutzende Arten siedeln sich bei ihrem Zug über den Winter hier an. Gänse, Schwäne, Enten, Kraniche und andere Arten verbringen hier die kalten Jahreszeiten. Auch für die Pflanzenwelt bietet die Lagune einen geeigneten und wichtigen Lebensraum. Die Seerose schwimmt auf der Wasseroberfläche und ist erstaunlich schön. Die Blätter bedecken das Wasser und die rosafarbenen Blumen bieten ein anschauliches Bild. Touristen können sich auf der Lagune mit Fischerei und Bootsfahrten vergnügen. Wir lassen nun die Lagune hinter uns und setzen unsere Reise fort, aber erst in der nächsten Woche, denn die Zeit ist wieder mal um. Also bis dahin, Khoda Hafez.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hossein Qawami mit dem Titel Ushaq, das heißt Verliebten.
An jenem Abend war es das letzte Mal, dass Imam Ali alaihi salam den Bedürftigen Brot und Datteln bringen konnte. Nach Hause zurückgekehrt, begann er zu beten und zu Gott zu sprechen. Schließlich war der Ruf zum Gebet zu hören. Ali alaihi salam machte sich auf den Weg zur Moschee. Beim Betreten der Moschee sah Ali alaihi salam ibn Muljam in einer Ecke schlafen. Er weckte ihn auf, ging zur Gebetsnische und begann das Morgengebet. Allahu Akbar, Gott ist größer. Die Gläubigen hatten sich hinter Imam Ali in Gebetsreihen versammelt. Ali verbeugte sich im Gebet. Gott ist rein und ich preise ihn. Dann richtete er sich wieder aus der Verbeugung auf und nahm die Wiederwerfung vor und alle Betenden taten es ihm gleich, bis auf einen. Er stand hinter Ali und holte plötzlich einen Säubel hervor. Ali kniete noch auf den Boden, mit der Stirn die Erde berührend und war in die Preisung Gottes vertieft. Davor die vergiftende Schwertklinge mit aller Wucht auf seinen Scheitel nieder und es erhallte die Stimme Alis. Bei dem Herrn der Kabe, ich bin befreit. Sofort wurde Ibn Muljam, der Imam Ali den Säbelhieb versetzt hatte, festgenommen. Aber Imam Ali sagte zu seinem Sohn Imam Hassan, »Wir sind aus dem Hause der Barmherzigkeit. gebt ihm zu essen und zu trinken. Wenn ich gestorben bin, dann könnt ihr Vergeltung an ihm üben. Muhammad Hanif, ein Sohn des Imams, berichtet, am Abend zum 21. Ramadan hat sich mein Vater von seinen Kindern und denen in seinem Hause verabschiedet und kurz bevor er den Märtyrertod fand, hat er gesagt, der Tod ist für mich kein unbekannter und ungerufener Gast. Für mich ist der Tod wie wenn ein Dürstender nach langer Zeit auf Wasser stößt und wie wenn jemand etwas Wertvolles, das ihm verloren ging, wiederfindet. Am Abend zum 21. Ramadan erlosch das Lebenslicht eines großartigen Menschen, der Vorbild für die Gerechtigkeitssuche und den Kampf gegen Unrecht war und ist. Nachdem Imam Hassan alaihi salam seinen Vater begraben hatte, sagte er kummervoll, in der vergangenen Nacht hat ein Mensch die Welt verlassen, den unter den Großen des Islams nur noch der Prophet Gottes übertroffen hat. Er hat an der Seite des Propheten den Dschihad geführt und das Banner des Propheten getragen. Gabriel und Michael haben ihn dabei unterstützt. Er ist an dem Abend in die göttliche Barmherzigkeit aufgenommen worden, an dem der Koran auf den Propheten Gottes herabgeschickt wurde. Mein Vater hat außer den 700 Drachmen, die er für die Familie beiseite gelegt hat, an Besitz nichts hinterlassen. Wir kondolieren zum Märtyrertod Imam Ali alaihi salams, dem Nachfolger des Propheten Gottes. In den meisten Denkschulen gilt der Mensch als ein wertvolles Geschöpf, dem eine herausragende Stellung im Dasein zukommt. Aber die Geschichte hat nur wenige Beispiele von Menschen vorzuweisen, die auf den Gipfel menschlicher Würde standen. Einer von diesen einmaligen Menschen ist Imam Ali gewesen. Imam Ali alaihi salam hat gesagt, ich bin nicht erschaffen worden, um mich wie die Tiere mit gutem Essen zu vergnügen und mich von irdischem Schmuck täuschen zu lassen und ihm zu verfallen. Der Preis der Seelen des Menschen ist das ewige Paradies. Deshalb verkauft es nicht billig.
Imam Ali war in höchstem Maße mutig, menschenfreundlich und gerecht und für seine Gottesfürchtigkeit bekannt. Er hat immer hervorgehoben, dass die Würde des Menschen nicht verletzt werden darf. Deshalb müssen die Verwalter menschlicher Gemeinschaften Wege gehen, auf denen die Würde des Menschen bewahrt wird. In der kurzen Zeit, in der Imam Ali über die Muslime herrschte, hat er entschieden, Schmeichelei bekämpft, denn sie war für ihn eine der schlimmsten Gefahren für das Selbstwertgefühl des Menschen. Er hat seinen Gouverneuren empfohlen, bringt den Leuten um euch bei, dass sie euch nicht loben und nicht grundlos mit euch zufrieden sind. Einmal sprach der Imam vor den anderen, als jemand aufstand und ihn lobte. Da sagte Ali alaihi salam, lob mich nicht, damit ich die Rechte, die noch nicht erfüllt wurden, erfüllen kann und die Pflichten, die mir noch obliegen, nachkomme. Imam Ali betrachtete das Vertrauen in die Bevölkerung als das höchste Beispiel für die Achtung des Menschen. Aus seiner Sicht schadet dem Selbstwert des Menschen nichts so sehr wie Armut, und er hat gesagt, Armut ist der größte Tod des Menschen.
Als er über die Angelegenheiten der Muslime bestimmte und die großen Schatzkammern der Volksklasse in der Hand hatte, hat er dennoch im Schweiße seines Angesichts in den Palmenhainen gearbeitet und das Einkommen unter den Bedürftigen verteilt. Imam Ali ist nie von der Seite des Propheten gewichen. Der Prophet Gottes hat über ihn gesagt: Wenn wir den Himmel und die Erde in eine Waagschale legen und den Glauben Imam Alis in die andere, wird der Glaube Alis mehr wiegen. Für Imam Ali war das Ritualgebet nicht nur die Erfüllung einer Pflicht, sondern ein Weg zur Entfaltung des Geistes und zur Herstellung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen den inneren Kräften des Menschen. Ali alayhi salam hat gesagt: Die Menschen der Welt sind zwei Gruppen. Die einen haben sich an ihrer ich-bezogenen Wünsche verkauft und sich selber vernichtet. Und die anderen haben durch den Gehorsam Gottes ihre Seelen erkauft und sich gerettet. Ali alayhi salam ist ein anschauliches Beispiel für einen Gläubigen, der gegenüber den Ungläubigen konsequent ist und zu den Gläubigen nachgiebig und milde. Für die fürsorgelosen Kinder und Bedürftigen war er wie ein liebevoller Vater und ein ausgezeichnetes Beispiel für einen Menschen mit hoher Moral. Als er im Kampf mit einem Krieger, den die Götzenanbeter vorausgeschickt hatten, über diesen Recken siegte und ihm den letzten Stoß versetzen wollte, spuckte ihm dieser ins Gesicht. Da hielt Ali inne. Er stand auf und wartete, bis seine Absicht, den Feind des Islams zu vernichten, völlig frei von jedem ich-bezogenen Impuls geworden war. Die Regierung Imam Alis liefert ein ausgezeichnetes Beispiel für ein volksfreundliches, gerechtes Verwaltungssystem. Gegen jede Ungerechtigkeit und jedes Unrecht in der Gesellschaft ging er vor. Niemals hat Imam Ali das Bevölkerungswohles den Vorteilen der Reichen untergeordnet. Imam Ali empfahl sogar denen, die er mit staatlichen Aufgaben betraut hatte, dass sie alle gleich behandeln müssen und das selbst beim Grüßen, damit die Einflussreichen nicht auf die Idee kommen, Unrecht zu begehen und die Schwachen nicht die Hoffnung auf Gerechtigkeit aufgeben. Abschließend kondolieren wir erneut zu dem Verlust dieses vervollkommenden Menschen in der Menschheitsgeschichte.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Ali. Friede sei mit ihm.
Kufr-ud-din dar bare عشاق نکوکار یکی کفر و دین در بر عشاق نکوکار یکیست کعبه و بتکده و صبح و زنار یکیست اگر از دیده تحقیق به عالم نگری اگر از دیده تحقیق به عالم نگری عشق و معشوق و عاشق دل و دلدار یکی در میکده تا که در میکده من پای نهادم دیدم اهل اون جا همه مست می و هوشیار یکی است جا چون می و تو خود همه دم نایی ما. چون حقیقت نگری این همه گفتار یکیست، جا خلق جهان با همه خلق جهان صلحم و اندر بر من، جور اغیار و سر مرحمت یار یکیست، یار جار. مختلف گرچه بود
درد منو درمانه خوش دلم زن که طبیبم یکو عطار یکیست جان خدا
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Weiterhin guten Empfang.
Weibliche Vorbilder der islamischen Geschichte. Es war im 5. Jahr, nachdem Muhammad Salawatullah alaih zum Propheten berufen worden war, und zwar am 20. Jamadil Thani. Im Haus des Propheten herrschte unbeschreibliche Freude. Gott hatte dem Propheten Muhammad und seiner Gemahlin Khadija ein schönes Kind geschenkt. Jibril, Gabriel, der Bote Gottes, hatte dem Propheten vorher angekündigt, das Kind, das Khadija unter dem Herzen trägt, ist ein edles Mädchen, aus dem deine Nachkommenschaft hervorgehen wird. Dieses Mädchen ist die Mutter der Imame und Wegweiser der Religion, die nach Abbruch der Offenbarung deine Nachfolger sein werden. Sie nannten das Kind Fatima. Fatima bedeutet im Arabischen so viel wie trennen und abtrennen. Der Prophet hat dazu gesagt, sie wurde Fatima genannt, weil sie und ihre Anhänger vom Feuer der Hölle abgetrennt werden. Der Beiname Zahra, den Fatima auch erhielt, bedeutet strahlend und hell, und Fatima war in jeder Hinsicht dieses Beinamens würdig. Bevor Fatima auf die Welt kam, hatte Gott dem Propheten mehrere Knaben geschenkt, aber sie waren schon als Kind gestorben, und während Muhammad und Khadija ihren Tod betrauerten, freuten sich ihre Feinde. Sie glaubten, der Prophet werde kinderlos bleiben, und deshalb nannten sie ihn manchmal Abtar. Abtar bedeutet, dass jemand keine Nachkommen hat. Aber Gott tröstete den Propheten in der Sure Kosar, der Sure 108, wie folgt. O Prophet, wahrlich, wir haben dir Fülle des Guten gegeben, so bete zu deinem Herrn und opfere. Fürwahr, es ist dein Feind, der ohne Nachkommenschaft sein will. Der verheißene Fülle des Guten wurde mit der Geburt Fatima Zahras Wirklichkeit, und der Prophet war erfüllt mit großer Freude. In der vorislamischen Zeit der Unwissenheit gab es Männer, die eine Tochter als Schmach betrachteten, aber der Prophet dachte ganz anders. Es gehörte zu seinem Prophetenauftrag, die falschen Ansichten der Leute, die das weibliche Geschlecht verächtlich betrachteten, zu bekämpfen und zu verhüten, dass Töchter von den Vätern bei lebendigem Leibe in der Erde verschacht werden, was in der vorislamischen Zeit eine üble Sitte war. Fatima, salawatullah alai, wuchs im Haus der höchsten Persönlichkeit des Islams auf. Es war das Haus, auf das göttliche Offenbarung herabgesandt wurde. In diesem Haus erwarb sie großes Wissen und Tugenden. Sie wurde Zeuge, wie der Prophet in der Öffentlichkeit zum Islam aufrief und welchen Schikanen er seitens der Götzendiener der Quraysh ausgesetzt wurde. Auch erlebte sie die Wirtschaftsblockade gegen die Muslime im Abu Talib-Tal. Nahezu 3 Jahre dieser Blockade waren eine harte Prüfung für die Muslime. Fatima wuchs in dieser schwierigen Zeit auf und lernte, wie der Mensch erhabenen Hauptes und ehrenvoll leben soll. Fatima war 5 Jahre alt, als der Prophet und die Bani Hashim das Abu Talib-Tal verlassen konnten. Doch nicht lange dauerte die Freude, denn Khadija, ihre geliebte Mutter, starb bald darauf. In ihrer letzten Stunde empfahl sie dem Propheten ihre geliebte Tochter an. Fatima weinte viel und lange über den Verlust ihrer Mutter, aber der Prophet beschwichtigte und tröstete sie väterlich. Fatima wurde danach Zeuge, dass die Quraysh den Propheten noch mehr schikanierten. Sie spendete dem Vater Trost, wie eine Mutter ihrem Sohn Trost spenden würde. Deshalb hat der Prophet ihr den ehrenvollen Beinamen Umme Abiha, die Mutter ihres Vaters, gegeben. Die harten und gefährlichen Zeiten und Ereignisse, die Fatima Zahra in Mekka erlebte, haben sie nicht einschüchtern können, sondern durch sie wurde sie noch mehr charakterlich veredelt und auf eine Zukunft vorbereitet, die noch härter sein würde. Der Prophet erwies seiner Tochter Fatima viel Liebe. Er wusste über ihren hohen Rang und dass sie das große weibliche Vorbild des Islams und von jeder Sünde rein ist. Der Prophet hat gesagt: Ich spüre den Duft des Paradieses von Fatima ausgehen.
Fatima war ins Heiratsalter gekommen. Doch der Prophet antwortete jeden Heiratsantrag damit, dass er sagte, Gott müsse der Wahl des Gemahls für Fatima zustimmen. Ali alayhi salam war im Hause des Propheten aufgewachsen und kannte Fatima und ihr Wesen gut. Er wusste, dass er kein anderes Mädchen finden könnte, das wie Fatima ist und wie sie alle menschlichen Tugenden in sich vereint. Deshalb entschloss er sich, aufgemuntert von den anderen, um Fatimas Hand anzuhalten. Er klopfte an jedem Tag am Hause des Propheten an. Der Prophet sagte zu seiner Gemahlin Umma Salama, öffne die Tür. Wer da anklopft, ist jemand, den Gott und sein Gesandter lieben, und auch er liebt Gott und den Gesandten. Umma Salama ging die Tür öffnen und Ali trat ein. Er grüßte und setzte sich zum Propheten. Beschämt hielt er den Kopf gesenkt und brachte seine Bitte nicht über die Lippen. Doch der Prophet brach das Schweigen und sagte, »O Ali, es scheint, als ob du mit einem Anliegen zu mir gekommen bist und dich schämst, darüber zu sprechen. Sag deinen Wunsch ohne Bedenken.« Ali alaihi salam sagte, »O Prophet Gottes, dir geopfert seien meine Eltern. Ich bin in eurem Haus aufgewachsen und habe eure Wohltätigkeit erfahren. Du hast mehr für meine Erziehung getan als meine Eltern und dank des Segens, der du bist, bin ich recht geleitet worden. Nun ist es an der Zeit, eine Gemahlin zu wählen und eine Familie zu gründen, damit ich sie liebgewinne und meine Probleme abnehmen. Wenn du es für richtig hältst und mich mit deiner Tochter Fatima vermählst, wird mir ein großes Glück zuteil. Der Prophet hatte auf den Heiratsantrag von Ali gewartet und freudig sagte er zu Ali: »Warte, ich werde Fatima um Erlaubnis fragen.« Der Prophet ging zu Fatima und sagte: »Meine Tochter, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, den du gut kennst, hat um deine Hand angehalten. Erlaubst du, dass ich ihn mit dir vermähle?« Fatima schämte sich und schwieg. Der Prophet deutete ihr Schweigen als ihr Einverständnis. Also kehrte er zu Ali zurück und sagte freudlächelnd: »O Ali, hast du etwas für die Hochzeit?« Ali antwortete: »O Prophet Gottes, deine Eltern seien dir geopfert. Ihr kennt meine Lage gut. Alles, was ich besitze, ist ein Säbel, ein Panzerhemd und ein Kamel.« Der Prophet sagte: »Ich will nicht streng mit dir umgehen und bin mit dem Panzerhemd zufrieden. O Ali, soll ich dir nun, da wir an diesem Punkt angelangt sind, eine gute Nachricht geben und ein Geheimnis für dich lüften?« Er: »Ja, Prophet Gottes.« Da sagte der Prophet: »Bevor du zu mir gekommen bist, ist mir Jibreel, Gabriel, erschienen und hat gesagt: O Muhammad, Gott hat dich unter den Geschöpfen auserkoren und für die Überbringung der Botschaft gewählt. Er hat Ali a.s. auserwählt und zu deinem Bruder und deinem Wesir, Minister, bestimmt. Du sollst ihm deine Tochter Fatima zur Frau geben. Ihre Hochzeitsfeier wird in den hohen Gefilden unter Teilnahme der Engel gefeiert werden. Gott wird ihnen zwei edle, geläuterte, rechtschaffene Söhne schenken. O Ali, Jibreel wollte gerade hochsteigen, als du an der Haustür angeklopft hast. Ali und Fatima hielten eine schlichte Hochzeitsfeier, die erfüllt war mit Spiritualität. Und dann verließ Fatima das Haus des Propheten und zog im Haus ihres Gemahls ein.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Mm-hmm.